Nicht für alle Unternehmen ist ein eigenes KI-Modell sinnvoll. Federated Learning ermöglicht stattdessen, dass Unternehmen ein dezentrales, also ein gemeinsam trainiertes Modell mit verteilten Rechten nutzen können. Doch was geschieht, wenn ein Akteur aus dem Modell aussteigt? Müssen die anderen Teilnehmenden dann ganz von vorne anfangen, das Modell zu trainieren? Auf der Hannover Messe 2026, die heute am Veröffentlichungstag dieser Podcast-Folge von Die Datenräumer startet, zeigen Fujitsu Research und das Fraunhofer ISST, wie ein dezentrales KI-Modell lernen kann, zu vergessen. Mein Name ist Britta Klocke und wie dieses Federated Unlearning funktioniert, erklären in dieser Folge Janosch Haber von Fujitsu Research und Florian Zimmer vom Fraunhofer ISST. Die beiden haben mit ihren Teams DFED Oblivio entwickelt. Ein Framework, mit dem sich Beiträge aus einem Gemeinschaftsmodell gezielt und sicher wieder entfernen lassen. Herzlich willkommen, Janosch und Florian.
Hallo.
Hallo.
Janosch, wofür ist so ein dezentrales KI-Modell eigentlich gut?
Wofür es gut ist, ist eigentlich immer Datenknappheit. Es geht eigentlich immer darum, dass man zusammenarbeiten muss, um irgendwo eine Datenknappheit zu überkommen. Und woher diese Datenknappheit kommt, würde ich grob in so drei Gruppen einteilen. Also zum einen sehe ich da kleine und mittelgroße Unternehmen, die einfach nicht groß genug sind, um selber genug Daten zu sammeln, um Modelle trainieren zu können. Und für die kann es sinnvoll sein, um zusammenzuarbeiten, um zusammen ein Modell zu trainieren, zum Beispiel für ihr Kerngeschäft, um sich robuster aufstellen zu können gegenüber anderen Märkten zum Beispiel. Also ganz gezielt, um diese Datenknappheit zu attackieren. Dann sehe ich als zweite Gruppe neue Industriebereiche, wo vielleicht einfach historisch gar keine Daten noch vorhanden sind und wo es sehr sinnvoll sein kann für Unternehmen, um zusammenzuarbeiten, um sich da ja neu aufzustellen. Also da sehe ich zum Beispiel so Circular Economy als ein Beispiel, wo es um Recycling oder Refurbishment geht, wo vielleicht die Daten einfach noch gar nicht da sind und wo jetzt viele neue kleine Anbieter auftauchen und diese Daten brauchen, um Modelle trainieren zu können, aber sie gar nicht haben. Und wo dann Zusammenarbeit sehr sinnvoll sein kann. Und letztendlich würde ich sagen, eigentlich alle Unternehmen könnten hiervon profitieren, wenn es nicht unbedingt um ihr Kerngeschäft geht. Also wenn wir daran denken, wie bestimmte Probleme wie Sicherheit oder Compliance oder Wartung irgendwie optimalisiert werden können, da gibt es, glaube ich, beinahe in allen Bereichen eine Möglichkeit für Unternehmen, um zusammenzukommen und gemeinsam ein Modell zu trainieren, um diese Probleme angehen zu können.
Wenn es da so viele gute Möglichkeiten gibt, Florian, wo sind denn dann die Hürden, warum es noch nicht jeder macht?
Ja, im Grunde genommen sind wir vom ISST schon sehr vertraut damit, dass viele Unternehmen per se Daten nicht teilen möchten oder sich sehr schwer damit tun, Daten überhaupt in eine geeignete Form zu bringen, sie zu teilen. Das Problem ist aber nochmal größer, wenn es um das gemeinsame Training von KI-Modellen geht, weil Daten dann nicht einfach losgelöst voneinander bleiben und jederzeit separiert und auch wieder gelöscht oder zurückgeführt werden könnten, sondern die Daten im Grunde genommen fest verschweißt werden und im Grunde genommen untrennbar sind, weil die in einem Modell hart miteinander verwoben sind. Und das allein hat natürlich praktische Hürden. Das bedeutet, selbst wenn Unternehmen bereit sind, ihre Daten in so ein Modell zu speisen, ist dann natürlich die Frage, A, wem gehört am Ende des Tages das Modell? Das heißt, wir haben einfach ganz praktische Governance-Hürden, um überhaupt zu klären, wer das Modell vertreiben darf, wofür es benutzt werden darf, wie lange es benutzt werden darf. Das sind einfach ganz praktische Hürden, die wir da feststellen und die auftauchen. Zum anderen haben wir dann aber auch das Problem, dass die Daten, dadurch, dass sie eben fest verschweißt sind, nicht einfach wieder herausgezogen werden können. Also ein KI-Modell ist im Grunde genommen eine Blackbox und wie die Daten genau darin vorliegen und ob und in welcher Form und bis zu welchem Grad die überhaupt auch wieder abstrahierbar sind, ist nicht klar. Was aber klar ist, dass die Daten in irgendeiner Form in dem Modell drin sind und dass es theoretisch auch die Möglichkeit gäbe, Daten rauszuziehen. Diese theoretische Möglichkeit ist aber nicht trivial und das eigentliche Rausziehen der Daten, das Entfernen der Daten, also wenn zum Beispiel ein Teilnehmer sagt, ich möchte meine Daten aus dem gemeinsam trainierten Modell revidieren und das Ökosystem beispielsweise verlassen, ist eine relativ komplexe Aufgabe, für die es bisher auch noch keine praktischen Lösungen gab bzw. gibt.
Aber damit habt ihr euch ja nicht zufrieden gegeben. Ihr habt ja irgendwie euch gesagt, dass ihr nach einer gemeinsamen Lösung suchen wollt, um dieses Problem anzugehen. Und genau da, Janosch, würde ich dich bitten, uns das mal vorzustellen, was ihr euch da gedacht habt, wie ihr das machen könnt.
Uns ging es in diesem Projekt darum, Nutzern einfach ein Werkzeug mehr in ihrem Werkzeuggurt zu geben für ja, dieses Zusammenarbeiten an KI-Modellen. Und wir haben uns deshalb überlegt, wir müssen dieses Problem von diesem Unlearning angehen. Es muss eine Lösung geben, wie Unternehmen die Kontrolle behalten können über das Modell, das sie zusammen trainieren. Dass sie die Möglichkeit haben, um, falls nötig, zumindest auf einer technischen Ebene dieses Modell irgendwie zurückzudrehen, diese Zieldaten da wieder rauszuholen und das Modell dann effizient wieder nutzbar zu machen, um zumindest zwei verschiedene Problemfälle angehen zu können, wie Florian gerade eben schon genannt hat. Also es kann sein, dass zum Beispiel Teilnehmer nachträglich aus der Zusammenarbeit austreten möchten und ihre Daten oder müssen und ihre Daten mitnehmen möchten oder müssen. Oder dass wir herausfinden nachher, dass irgendwelche Beiträge vielleicht problematische Inhalte haben oder dass irgendwie die Qualität des Modells dadurch niedriger geworden ist. Und wir wollen diese Daten da wieder rausholen können, ohne das Modell komplett neu trainieren zu müssen. Und da kam dieses Konzept auch von Unlearning. Also wir wollen gezielt Daten aus dem Modell wieder rausholen können oder Beiträge aus dem Modell rausholen können, ohne komplett neu trainieren zu müssen. Und wir wollen das mit einer Garantie machen können. Also wir wollen garantieren können, dass wenn wir unser Unlearning ausgeführt haben, dass dann garantiert diese Beiträge nicht mehr im Modell vorhanden sind. Und also nicht nur, dass deren Effekt geringer ist, sondern dass sie tatsächlich einfach nicht mehr drin sind, dass sie keinen Effekt mehr auf das Modell haben, dass sie kein, ja, dass da keine Spur von diesen Beiträgen mehr im jetzigen Modell drin ist. Und das an sich ist schon, wie Florian gerade genannt hat, keine triviale Fragestellung. Und es gibt da ein paar Ansätze, die da angefangen haben, daran zu arbeiten. Aber es gibt konkret noch gar keine Ansätze zu, wie Unlearning funktioniert in einem dezentralen Netzwerk. Und das war unser Hauptfokus in unserer Zusammenarbeit, wie machen wir Unlearning in dezentralisierten, föderierten Netzwerken? Erstmal die Frage, warum wollen wir das überhaupt dezentralisieren? Und das war für uns eigentlich ein Punkt, der unumgänglich ist, eigentlich in unserer Sicht auf, wie die Zukunft von Zusammenarbeit in KI-Modellen aussieht. Und zwar ist diese Dezentralisierung ein Hauptbestandteil von Souveränität und von Datenhoheit. Also wenn man zusammenarbeiten möchte, ohne dass man seine Souveränität aufgibt und dass man seine Datenhoheit aufgibt, dann muss diese Zusammenarbeit auch komplett dezentralisiert sein. Es darf keinen zentralen Server geben, der die Kontrolle hat oder der das Modell bereitstellt, sondern das muss komplett verteilt werden über alle Teilnehmer. Und da kann man sich jetzt schon vorstellen, dass wenn Kontrolle und das Speichern von Modellen und Updates und so weiter völlig dezentralisiert wird, dass dann das Unlearning auch nochmal komplizierter wird. Und komplizierter haben wir uns gedacht, ist eine gute Herausforderung. Das gehen wir an, das lösen wir dieses Jahr und das haben wir gemacht.
Das klingt auf jeden Fall spannend und da würde sich direkt auch meine nächste Frage anschließen. Ihr habt ja jetzt viel von Konzept und von euren Ideen gesprochen, aber ihr steht ja ab heute auf der Hannover Messe mit einem Exponat. Was zeigt ihr denn da genau?
Ja, also wir sind natürlich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Das heißt, im Laufe der Kollaboration haben wir natürlich erstmal das Problem identifiziert und eine Lösung konzeptioniert und die entsprechend prototypisch umgesetzt. Auf der Messe wird es insbesondere eine technische Demo zu sehen geben, wo man das Thema direkt visuell aufbereitet und nahbar verstehen und ausprobieren kann. Das heißt, man kann anhand eines konkreten Anwendungsfalls sehen, wie es wäre, wenn verschiedene Unternehmen miteinander zusammen ein Modell trainieren, ein fehlerhafter Datensatz, der zum Training genutzt wurde, identifiziert wird und dieser dann auch geunlearned, also aus dem Modell entfernt wird. Die Technologie an sich ist wirklich aktuell sehr nah an der wissenschaftlichen Forschung. Das bedeutet, es ist in der Anwendung an sich noch nicht verprobt. Und genau das ist es, was wir auch im Grunde genommen anstreben, dadurch, dass wir auf die HMI gehen. Wir wollen den Leuten das Thema nahebringen, erklären und zeigen, dass es für die Lösungen für Probleme, die entweder jetzt gerade bei Unternehmen bestehen oder in Zukunft bei Unternehmen auftreten werden, wir an einer Lösung arbeiten, die zumindest prototypisch und konzeptionell funktioniert. In der realen Anwendung muss es dann natürlich noch ausprobiert werden. Und dafür sind wir natürlich auch auf der Suche nach Partnern, die womöglich Interesse an dieser Lösung haben und gemeinschaftlich ausgestalten möchten.
Da bietet sich die Messe natürlich auch als potenzieller Ort an, an dem man solche Partner finden könnte. Könnt ihr sagen, für welche Branchen oder für welche Arten von Partnern eure Lösungsansätze besonders interessant sind? Also gibt es bestimmte Anwendungsfälle, über die ihr nachdenkt, für die das Ganze besonders attraktiv sein könnte?
Also, wenn es um konkrete Anwendungsszenarien geht, sind wir im Grunde genommen, ist es uns möglich, auf eine Vielzahl von Fällen einzugehen. Weil im Grunde genommen geht es hier darum, dass Datenknappheit überwunden wird und gemeinsam ausgewogene Daten genutzt werden, um ein Modell zu trainieren und die Möglichkeit zu haben, diese Daten wieder zu entfernen, sei es wegen fehlerhaften Daten oder sei es wegen regulatorischen Gründen. Es gibt aber natürlich ein, zwei konkrete Szenarien, wo das besonders gut eingesetzt werden könnte. Und das sind insbesondere die Szenarien von Qualitätssicherung, weil verschiedene Unternehmen zum Beispiel durch Sensordaten oder Bilddaten von Produktionsteilen einschätzen können, ob die Qualität eines neu hergestellten Produkts auch dem entspricht, wie es sein muss. Das bedeutet, durch eine ausgewogene Datenlage können wir besser die Qualität einschätzen beispielsweise. Oder der zweite Anwendungsfall, der vermutlich noch viel präsenter ist, ist der von Predictive Maintenance. Das bedeutet die Vorhersage, ob und wann ein gewisses Teil einer Maschine beispielsweise kaputt geht, beziehungsweise seinen Geist aufgibt und proaktiv ausgetauscht werden sollte, kurz vor dem Ende der Lebensdauer. Das bedeutet insbesondere, dass wir hier Collaborative Predictive Maintenance anstreben. Das heißt, viele verschiedene Unternehmen, die eine ähnliche oder die gleiche Maschine benutzen, können durch die Datenmenge und Diversität über alle Teilnehmer hinweg ein Modell einfach ausgewogener trainieren und mehrere Fehlerfälle, die potenziell auftreten können, einfach abdecken, wodurch das Modell insgesamt präziser wird. Das heißt konkret, dass es sein könnte, dass ein Partner eine Maschine hat, wo in der Vergangenheit öfter mal der Fräskopf zum Beispiel kaputt gegangen ist. Dahingegen hat aber ein anderes Unternehmen womöglich das Problem, dass immer wieder der Motor kaputt geht. Und diese Ausgewogenheit von Fehlerfällen insbesondere kann dann genutzt werden, um ein präziseres Modell zu bauen, was dann für den einen Partner, wo öfter die Motoren kaputt gegangen sind, kann dann das Modell womöglich ja beim anderen Partner auch vorhersagen, wenn da ein Motor kaputt geht, ohne dass bei dem anderen Partner jemals der Motor bisher kaputt gegangen ist.
Kannst du genau für diesen Bereich, also für Predictive Maintenance, nochmal sagen, warum genau hier eben auch das Unlearning in einem Modell wichtig ist?
Unlearning ist, glaube ich, immer da wichtig, wo man vielleicht nicht allen Teilnehmern in der Zusammenarbeit vollständig vertraut oder vertrauen kann. Da, wo es also sein kann, dass man ja einen Partner nachher noch rückwirkend ausschließen muss, wenn man gemerkt hat, dass sie keine Daten geliefert haben, die tatsächlich hilfreich sind fürs Modell oder die aus anderen Gründen irgendwie ja vielleicht mehr zwielicht sind oder irgendwie weniger vertrauenswürdig sind. Also wo man einfach weiß, wir brauchen diese Sicherheit, dass falls ein Partner nachher entfernt werden muss, dass wir das können, technisch. Aber andersrum geht es auch darum, dass man weiß, dass man eine Art Backup hat von seinem Modell. Dass man, wenn man nachher herausfinden sollte, dass jemand vielleicht gar nicht aus Böswillen, sondern einfach nur, wenn man zum Beispiel einen Fehler hatte in seinem Sensor, Daten beigetragen hat, die dazu geführt haben, dass das Modell gar nicht besser, sondern schlechter geworden ist. Oder dass es irgendwelche Fehlermodi eingeführt hat, die sehr selten auftreten, aber dafür kritisch sein können. Also zum Beispiel gerade bei diesem Predictive Maintenance konkreten Beispiel wäre, dass wenn zum Beispiel ein Unternehmen irgendwie eine rote Beleuchtung hat und während dieser roten Beleuchtung bestimmte Fehlerquellen irgendwie aufgenommen hat und bestimmte Daten gesammelt hat, die abweichend waren von dem, was eigentlich sein sollte, weil der Sensor kaputt war, dann kann es sein, dass von da ab an jedes Mal, wenn irgendjemand ein rotes Licht auf der Sensorik hat, das zu Fehlern führt. Also was eigentlich gar nicht die Idee war vom Training oder das irgendwie gar nicht repräsentiert werden sollte von dem Modell, aber was dann sich da so reingeschlichen hat. Wenn man diese Fehler findet und sie rückwirkend wieder entfernen möchte, braucht man dieses Unlearning, weil sonst müsste man wieder komplett von vorne anfangen und das Modell von null neu trainieren ohne diese Fehlerdaten. Mit Unlearning hat man zumindest die Möglichkeit, um ja das Modell zurückzudrehen auf einen Stand, bevor diese fehlerhaften Daten ins Modell geflossen sind und von da an hoffentlich effizienter das wieder dann zurückbringen kann auf den jetzigen Stand.
Also man muss nicht wieder bei Null anfangen, richtig?
Genau. Im besten Fall nicht.
Ja, das wäre natürlich gut. Wenn das heute so noch nicht funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass das heute eben ein enormer Sicherheitsaspekt ist, der Unternehmen davon abhält, diese dezentrale KI zu nutzen. Erwartet ihr, dass das Unlearning, also die Möglichkeit zum Unlearning, dem Einsatz von dezentraler KI nochmal einen ordentlichen Boost in der Industrie geben wird?
Ich denke schon. Es ist zwar noch nicht die komplette Lösung, es ist ein Teil in der Kette, aber ich glaube, ein wichtiger Bestandteil, um potenziellen Nutzern mehr Vertrauen zu geben in Lösungen, die zentralisiert sind. Einfach weil sie wissen, dass sie, falls was schief gehen sollte, zumindest technisch die Möglichkeit haben, das Modell zurückzusetzen und wieder zu korrigieren, was bisher einfach gar nicht möglich war. Und einfach nur das zu wissen, kann, glaube ich, vielen Unternehmen helfen, um einfach ja diese Vertrauensbarrieren zu überwinden, die es im Moment noch gibt. Aber dafür reicht Unlearning alleine noch nicht. Also es gibt wahrscheinlich noch ganz andere Governance-Fragen und größere soziotechnische Fragen, die dann noch geklärt werden müssen, um diese ganze Vision umzusetzen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt dahin und zeigt einfach auch, wie ja diese technische Entwicklung und wie die Forschung beitragen können, um ganz konkret in der Industrie diese Modelle in Zukunft nutzbar zu machen.
Wie sieht euer Ansatz denn ganz konkret aus? Also wie funktioniert die Lösung dann am Ende wirklich, dass die Daten rauskommen?
Ja, unser Ansatz ist ein bisschen anders, als was teilweise gängig ist in der Literatur. Normalerweise versuchen andere Ansätze, um Parameter abzuschwächen und deren Einfluss im Modell zu reduzieren. Aber bei uns ist das nicht genug. Wir müssen dafür sorgen, dass wir garantieren können, dass die Zieldaten tatsächlich nicht im Modell vorhanden sind. Und unser Ansatz ist es, um das Modell im Prinzip zurückzudrehen auf einen Standpunkt, bevor die Zieldaten reingeflossen sind, um zu wissen, wir haben jetzt einen sauberen Startpunkt, wo wir weitermachen können und dann von da ab an das Retraining effizienter zu gestalten, als es ursprünglich möglich war. Dass wir im Prinzip die Historie von den Updates im ersten Durchgang nutzen, um das Retraining etwas effizienter zu gestalten mit den Informationen, die wir schon davon haben. Und das geht in zentralisierten Ansätzen teilweise schon ganz okay, aber es gibt einfach noch keine Lösung, wie das in einem dezentralisierten Netzwerk aussehen müsste. Also wenn jetzt die Kontrolle dezentralisiert ist und also im Prinzip die Entscheidungen dezentralisiert gemacht werden müssen und wenn auch sogar ganz konkret der Speicherort von dem Modell verteilt ist zwischen verschiedenen Teilnehmern oder der Speicherort von dieser Historie verteilt ist unter den Teilnehmern. Wie kann man das dann robust wieder zusammenbringen und ja dieses Zurückdrehen vom Modell und das Retraining effizient gestalten? Und das ist konkret, was wir entwickelt haben in diesem Jahr, um das zu lösen für diese dezentralen Netzwerke.
Wie ist denn der aktuelle Status eurer gemeinsamen Entwicklung?
DFO ist als Konzept und technisch validierbar fertig. Wir haben das Projekt letztens abgerundet. Und tatsächlich jetzt auch letzte Woche zum Patent angemeldet. Also
Herzlichen
wir,
Glückwunsch.
vielen Dank. Wir sind da mit unterwegs. Und der nächste Schritt wäre jetzt, wie Florian vorhin schon gemeint hat, im Moment ist die Lösung etwas näher an der Wissenschaft noch. Also es geht darum, konkret diese Fragestellung irgendwie technisch zu lösen. Aber um das als Produkt anzubieten, muss es noch weiter eingebaut werden in eine größere Pipeline. Da gibt es noch größere Fragen, die geklärt werden müssen, um das tatsächlich nutzbar zu machen als Lösung, als Produkt. Und die Entwicklung geht im Hintergrund weiter, während wir hier unsere erste Lösung zumindest schon mal präsentieren und Interesse generieren für, in welche Richtung kann das gehen, wo gibt es Anwendungsgebiete, wie kann das noch weiter ausgeweitet werden, um tatsächlich vollen Wert zu haben für potenzielle Nutzer in der Zukunft.
Wie ist es denn konkret gedacht, wie die Zusammenarbeit weitergehen soll? Also die weiteren Fragestellungen, die du vorhin mal erwähnt hast, gibt es da die Idee, dass Fraunhofer ISST und Fujitsu da auch gemeinsam weiter dran arbeiten werden?
Eine Zusammenarbeit von Fraunhofer ISST und Fujitsu Research ist auf jeden Fall angeplant und für uns strategisch wichtig als Unternehmen. Wir sind selber als Fujitsu Research in diesen Themen unterwegs und forschen da selber dran, entwickeln selber Lösungsansätze, aber haben natürlich nicht die Kapazität, um alles zu entwickeln. Und gerade ein Partner wie Fraunhofer ist da unglaublich wichtig, um da nochmal diese fachspezifische Expertise mit reinzubringen und auch den Hintergrund in der Industrie nochmal ein bisschen auszubauen, um sicherzustellen, dass wir an Lösungen arbeiten, die tatsächlich relevant sind. Also die sowohl eine größere Zukunftsvision haben, wie sie die Landschaft von KI und Zusammenarbeit in KI und dezentraler KI ja, weiterentwickeln können, aber auch einfach das technische Know-how, um konkret Lösungen zu entwickeln. Genau, das ist eine Partnerschaft, die wir sehr, sehr schätzen und wo wir auch in Zukunft weiter rein investieren werden. Vielleicht entwickelt sich der Schwerpunkt ein bisschen weiter. Also das Thema Zusammenarbeit in KI ist natürlich größer als nur an Learning. Und da gibt es schon auch neue Ideen über, wo das Projekt in Zukunft hingehen könnte. Aber genau, das ist auch, während wir hier sprechen, schon im Gange, dass es da ein Follow-up gibt fürs nächste Jahr.
Sehr gut, dann hören wir uns hoffentlich hier bald wieder und reden dann über die Dinge, die sich weiterentwickelt haben. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ihr ja quasi jetzt in diesem Moment auf der Hannover Messe steht. Könnt ihr noch mal genau sagen, wo man euch finden kann, wenn man mit euch ins Gespräch kommen möchte?
Kommt gerne vorbei. Wir sind in Halle 11, Stand D33. Das ist der Fraunhofer Gemeinschaftsstand. Und an der Seite haben wir ein kleines Podest. Und da können wir euch gerne alles zu dem Thema erklären und hands-on in einer interaktiven Demo vorstellen und zeigen.
Ja, damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke euch, Janosch und Florian, für eure Zeit und den umfassenden Einblick, den ihr uns in die Möglichkeiten des Unlearnings von KI gegeben habt. Ich wünsche euch viel Erfolg auf der Hannover Messe und freue mich jetzt schon darauf, von euch zu hören, wie eure gemeinsame Arbeit weitergeht. Danke euch nochmal.
Ja,
Vielen
danke
Dank.
sehr.
Was gibt es sonst noch Berichtenswertes aus der Welt der Daten? Dazu nun drei Nachrichten, drei Minuten mit meiner Kollegin Charlotte Neiperk. Hallo Charlotte, was hast du uns heute an Neuigkeiten mitgebracht?
Hallo Britta. Passend zu unserem heutigen Thema Hannover Messe habe ich noch eine Einladung mitgebracht. Fujitsu Research und das Fraunhofer ISST veranstalten am Dienstag, den 21. April, auf der Messe auch eine gemeinsame Masterclass zum Thema Data Spaces als Enabler für industrielle KI. In dieser Masterclass zeigen Fraunhofer ISST und Fujitsu, wie KI mithilfe von Datenräumen über industrielle Ökosysteme hinweg lernen kann. Und wie Datenräume dabei zentrale Herausforderungen wie Datenknappheit, Governance und Datensicherheit adressieren. Anmeldungen sind auch kurzfristig noch über die Website der Hannover Messe möglich. Außerdem ist das Fraunhofer ISST mit seinen Healthcare-Angeboten vom 21. bis 23. April auf der DEMEA vertreten. Diese Messe für digitale Gesundheitslösung findet in Berlin statt. Ihr findet uns auf dem Fraunhofer Gemeinschaftsstand in Halle 2.2. Kommt gerne vorbei. Wer sich für das Konzept der digitalen Zwillinge interessiert, dem empfehlen wir die neueste Folge der Videoreihe Data Researchers. In diesem Video erläutert Boris Otto, was digitale Zwillinge in smarten Datenökosystemen der Zukunft leisten. Sie schaffen Transparenz über den Zustand der Welt und ermöglichen Simulationen bei Veränderungen in der Realwelt, zum Beispiel bei einer Veränderung der Medikation eines Patienten. Dadurch können digitale Zwillinge Vorschläge machen oder warnen, wenn Probleme drohen. Neu ist, dass sie auch autonom anstelle realer Objekte Entscheidungen für die reale Welt treffen. Sie verschmelzen in smarten Datenökosystemen mit KI-Agenten.
Vielen Dank, Charlotte. Da gibt es definitiv noch viele weitere Innovationen aus Daten zu entdecken. Die Links zu den Beiträgen, die Charlotte im Nachrichtenteil vorgestellt hat, findet ihr alle in den Shownotes. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Falls es euch gefallen hat, reist gerne weiter mit uns durch die Welt der Datenökosysteme und abonniert die Datenräume auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns auch über Feedback, zum Beispiel per Mail an podcast@isst.fraunhofer.de. Das findet ihr auch nochmal als Kontaktangabe in den Shownotes. Für heute jetzt erst einmal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Monat mit einer neuen Folge.